und wir kommen zu unserer Buchbesprechung in HR2 Kultur am Morgen. Hessen in der Weimarer Republik, so heißt das neueste Buch des Historikers Walter Mühlhausen, der die Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg leitet und in Darmstadt als Professor lehrt. Von ihm stammen schon so manche wichtige Bücher zur hessischen Geschichte. Mein Kollege Hans Sarkovic hat nun das Neue gelesen. Hans, können wir denn für die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und der NS-Diktatur schon von einem einheitlichen Hessen sprechen? Ich glaube eher nicht, gell?
Ja, das stimmt. Das können wir tatsächlich nicht. Also unser Bundesland entstand ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Walter Mühlhausen weiß das natürlich. Und er schreibt über die politischen Gebilde, die auf dem Gebiet des heutigen Hessen lagen. Und die kann man auch klar benennen. Das sind auf einen Seite der Volksstaat Hessen, der aus dem 1918 aufgelösten Großherzogtum Hessen mit Darmstadt als Residenz entstanden war. Und auf der anderen Seite ist es die preußische Provinz Hessen-Nassau mit Sitz in Kassel. Dazu gehörten große Teile des ehemaligen Kurfürstentums Hessen und des Herzogtums Nassau, das ehemalige Fürstentum Waldeck, das schon lange unter preußischer Verwaltung gestanden hat, aber offiziell erst 1929 zu Hessen-Nassau kam. Dann der Kreis Wetzlar, der bis 1932 noch zur preußischen Rheinprovinz gehörte, und die Stadt Frankfurt am Main. Und in Wiesbaden und in Kassel saßen die Regierungspräsidenten. Frankfurt war dabei leer ausgegangen, was da wirklich große Wunden schlug. Und das heißt, wir haben es genau genommen mit zwei hessischen Geschichten in dieser Zeit zu tun, mit dem Volksstaat als Land mit einem Staatspräsidenten an der Spitze und mit einer preußischen Provinz, die von Berlin aus regiert wurde. Und Walter Mühlhausen arbeitet nun die Gemeinsamkeiten heraus, aber auch die Unterschiede in der politischen Entwicklung.
Gut, dann beginnen wir mal mit den Gemeinsamkeiten bei aller Heterogenität. Auf den ersten Blick erschließen die sich ja nicht unbedingt. Hier haben wir auf der einen Seite einen Volksstaat, der innerhalb der Weimarer Republik zumindest in Teilen selbstständig handeln konnte. Ja, und auf der anderen eine von Berlin abhängige Provinz.
Tja, aber trotzdem waren beide nicht so weit voneinander entfernt. Also Walter Mühlhausen listet eine ganze Reihe von Parallelen auf. So kam es in beiden Territorien 1918-19 nach dem Ersten Weltkrieg in der Revolution nicht zu blutigen Unruhen. Der Übergang von der Monarchie zur Demokratie vollzog sich weitgehend friedlich. Also wenn es Unruhen gab, auch mit Toten, dann war das mehr der schlechten Versorgungslage. Wenn es Unruhen gab, auch mit Toten, dann war das mehr auf die schlechte Versorgungslage zurückzuführen. Nur einmal versuchte die radikale Linke einen Putsch, das war am Karfreitag 1919 in Offenbach, aber der ist gescheitert. In München oder Berlin zum Beispiel sah das ganz anders aus. Und der Volksstaat Hessen hatte während der Weimarer Republik überhaupt nur zwei Regierungschefs, die Sozialdemokraten Karl Ulrich und Bernhard Adelung. Und es gibt also, so sagt Mühlhausen, ein kontinuierlich republikanisch-demokratisches Regierungshandeln, sowohl im Volksstaat als auch in der preußischen Provinz. Und weitere Gemeinsamkeiten, beide Territorien litten unter der französischen Besatzung, die bis vor die Tore von Frankfurt und Darmstadt reichte, manchmal sogar ein bisschen weiter teilweise, bis Hanau und Dieburg. Und Frankreich unterstützte ja auch die Separatisten für eine rheinische Republik. Die besetzen ja zeitweise das Rathaus in Wiesbaden, aber die Republik ist gescheitert, diese rheinische, die geplante. Und es gibt noch eine dritte Gemeinsamkeit, das waren die parlamentarischen Erfolge der Nationalsozialisten am Ende der Weimarer Republik. Im Juni 1932 stimmten 44% der Wahlberechtigten im Volksstaat für die NSDAP und in Hessen-Nassau sah es ganz ähnlich aus.
Dann bleiben wir mal genau bei diesem Punkt. Wie erklärt denn Walter Mühlhausen bei aller republikanischen Grundierung, von der Sie gerade gesprochen haben, oder er spricht, den politischen Erfolg der Nationalsozialisten zu Beginn der 30er Jahre?
Naja, er nimmt eine ganze Reihe von Gründen. Also einmal schreibt er, dass es neben den Herzensrepublikanern auch die Vernunftrepublikaner gab, die nicht mit innerer Überzeugung dabei waren. Und unter den großen Unternehmern, aber auch unter den Lehrenden und Lernenden der Universitäten gab es völkisch-nationale Gesinnung. Das war also gar nicht so unüblich, also sehr weit verbreitet. Hinzu kam natürlich die Weltwirtschaftskrise 1929 mit ihren katastrophalen Folgen für die Menschen in Hessen, also besonders für die Familien natürlich von Arbeitern und Angestellten. Und es gelang nicht, die Republik stärker im Bewusstsein der Bürger zu verankern. Dafür war auch die Zahl ihrer Feinde von links und von rechts zu groß. Aber das sind nicht die einzigen Gründe, die Mühlhausen benennt. Er schreibt, in mancher Amtsstube blieb das Bild vom exilierten Kaiser über dem Systemwechsel hinaus hängen. Und dazu gehörte auch, dass mit dem ehemaligen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg nach dem Tod von Friedrich Ebert ein Mann zum Reichspräsidenten gewählt wurde, der einfach ein Antidemokrat war, wie Mühlhausen sagt. Und so konnte auch durch das nicht konsequente Vorgehen der Reichsregierung gegen die NSDAP sie weiter Boden gewinnen. Auch so die sogenannten Boxheimer Dokumente, die 1931 aufflogen. Das war ja so ein Umsturzversuch der Nationalsozialisten, der von Hessen ausging. Auch da passierte eigentlich nichts. Auf der anderen Seite gab es in Hessen, im Volksstaat Hessen, Politiker, die später sich dem Widerstand gegen Hitler anschlossen. Also zu nennen sind zum Beispiel Carlo Mierendorf und der 1944 hingerichtete Wilhelm Leuschner, der hessischer Innenminister gewesen war.
Verstehe ich das richtig, dass Mühlhausen wirklich die politische Entwicklung völlig in den Fokus stellt, völlig ins Zentrum stellt und sehr genau beschreibt? Oder geht er auch darüber hinaus?
Ja, er geht darüber hinaus. Das Buch hat sehr viele Facetten. Er widmet sich zum Beispiel auch der Frage, wie weit die Gleichstellung der Frau in der Weimarer Republik ging. Er beschreibt die Auseinandersetzungen um die Nennung eines Literaturpreises nach dem Vormärzdichter Georg Büchner, den kennen wir ja heute noch, den Georg-Büchner-Preis. Und er schildert, und ich weiß, dass Sie Fan der Offenbacher Kicker sind, er schildert auch, wie das Vorstandsmitglied Manfred Weinberg 1932 den Wahlkampfauftritt von Adolf Hitler im Stadion der Offenbacher Kickers verhinderte. Ist auch bekannt, dass daraufhin mehrere hundert Fans den Verein verließen. Und Weinberg musste auch gehen und er kam sogar später in Schutzhaft und musste schließlich emigrieren.
Dann beginnt die unrühmliche Geschichte, genau. Also ein Buch, das, wie Sie sagten, viele Facetten birgt, also auch für den interessant oder die Kundschaft interessant, die kulturgeschichtlich interessiert ist, nicht nur politisch.
Auf jeden Fall, also Walter Mühlhausens Buch ist jetzt schon ein Standardwerk zur hessischen Geschichte, aber darüber hinaus ist das Buch auch für alle interessant, die verfolgen wollen, wie der Weg vom Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik in die NS-Diktatur führte und das hier am Beispiel von Hessen.
Hans Sakowitsch, dann Dankeschön für die Besprechung von Walter Mühlhausens neuem Buch. Es heißt Hessen in der Weimarer Republik, politische Geschichte 1918 bis 1933. Erschienen ist das Buch, das 280 Seiten umfasst, im Verlag Waldemar Kramer und kostet 20 Euro.
Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.